Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext aus dem 2. Korintherbrief führt uns in ein Thema, das für das Leben von Paulus eine große Rolle gespielt hat. Auf der einen Seite die Gegenwärtigkeit von Leiden und auf der anderen Seite die Hoffnung und Ermutigung, die aus dem Glauben heraus entstehen. Paulus, wenn er vom Leiden spricht, wusste, wovon er redet. Paulus ist ja eines Tages Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Er hatte so seine persönliche Begegnung mit dem Lebendigen. Und das hat sein Leben verändert. Und von diesem Tag an, der Tag, an dem er Christ geworden ist, also ein Mensch, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, von diesem Tag an wurde sein Leben anders. Er hat vieles gelernt und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Hat lange große Reisen auf sich genommen, um den Menschen zu erzählen von Jesus. Ihnen zu erzählen vom Evangelium, von der Liebe Gottes und wie das mit Jesus Leben auf wunderbare Weise das eigene Leben verwandelt. Das war sein neuer Lebensinhalt geworden. Aber dieser neue Lebensinhalt machte sein Leben nicht einfacher, nicht bequemer, nicht leichter, nicht schöner. Er wusste, was es heißt, zu leiden. Etwa die ganzen Strapazen, die Reisen damals bedeuteten. Frost und Hitze, die das erschwerten. Hunger und Durst, alles Dinge, die er kannte. Überfallen und ausgeraubt zu werden. Paulus hatte auch wahrscheinlich irgendein chronisches Leiden, über das wir nichts Genaueres wissen, aber das die Dinge auch nicht erleichtert hat für ihn. Er hat einmal sogar Schiffbruch erlitten. Wenn er in Städte kam und von Jesus erzählte, musste er Schikanen aushalten, Anfeindungen. Einmal hat man sogar versucht, Lynchjustiz an ihm zu verüben. Er ist ins Gefängnis geworfen worden, er wurde gefoltert. Und bei all dem war Paulus nicht jemand, der, wie man sich das vielleicht manchmal so vorstellt, wie so ein Heiliger über dem Allen schwebt und Leiden so achselzuckend abtut und sagt, das kann mich sowieso nicht berühren, denn ich bin ja im Herrn. Nein, er wusste schon, was es heißt zu leiden und wie ein das zu Boden drücken kann. Im Vers direkt nach unserem Predigttext schreibt er Folgendes. In der Provinz Asia, das ist im Westen der Türkei, der heutigen, sind wir wirklich in eine schwierige Lage geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere Kräfte. Wir bezweifelten überhaupt, mit dem Leben davon zu kommen. So tief war die Erfahrung des Leidens für Paulus. Es gibt Leiden, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir spüren, es geht nicht mehr weiter, meine Kraft ist jetzt aufgebraucht. Und manche Menschen, die diese Erfahrung kennen, sitzen heute auch unter uns, da wo es nicht mehr geht. Die Erfahrung zu machen, zusammenzubrechen. Das ist das, wovon Paulus hier schreibt, wenn er sagt, das Leiden hat unsere Kraft überstiegen. Und solche Formen des Leidens gibt es unter uns und in dieser Welt viel zu viel. Wir leiden persönlich und wir leiden kollektiv. Wir leiden, weil wir vielleicht als Kind misshandelt wurden. Wir leiden unter Ehebruch und im Zerbrechen von Beziehungen. Wir leiden unter Schicksalsschlägen. Wir leiden unter Schuld, die andere uns angetan haben oder die wir selbst auf uns geladen haben. Wir leiden, wenn wir Misserfolge haben Wir leiden unter Zurückweisung. All das sind Dinge, die viele von uns persönlich kennen. Wir leiden auch kollektiv. Wir leiden unter der Pandemie. Wir leiden unter Krieg und Terror, unter Vertreibung und Flucht. Wir leiden alleine und gemeinsam unter Überforderung, unter den Zweifeln, wenn wir an die Zukunft denken, unter Trauer und Angst. Und es ist schon ein Zug unserer Zeit, dass all diese Dinge, wenn ich sie jetzt einfach nur mal so als Stichworte in den Raum werfe, jede und jeden von uns berühren und wir spüren, das hat was mit uns zu tun. Und keiner sagt einfach so Achselzucken, nö, bei mir ist alles okay. Das Schlimme ist, Leiden führt oftmals in Isolation, weil manchmal andere damit nicht umgehen können, weil wir uns selbst aber auch zurückziehen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man keine Schwäche zeigen darf. Schwach sein dürfen immer nur die anderen. Und der erste Impuls, wenn man selber merkt, ich kann nicht mehr, ist, das so lange wie möglich zu überspielen, bis es dann nicht mehr geht. Und so kann das Leiden uns vor Augen führen, dass wir bisweilen in einer wirklich trostlosen Welt leben. Und wenn wir jetzt auf unseren Predigttext schauen, geschrieben von diesem Mann, der Leiden in dieser Form kannte, da steht in 5 Versen 9-mal das Wort Ermutigung oder Mut machen. In jedem Satz kommt das vor. Und wenn wir in den griechischen Originaltext, in dem Paulus ja den Brief geschrieben hat, in griechischer Sprache hineingucken, dann merken wir, dass hier ein besonderes Wort steht. Das Wort, das hier mit Ermutigung übersetzt ist, heißt Parakaleo. Und Parakaleo hat einen ganz weiten Bedeutungshorizont, so nennen wir das, wenn wir Sprache übersetzen. Es heißt wörtlich übersetzt, jemanden zur Unterstützung herbeirufen. Es heißt auch, dass da jemand auf uns zukommt, uns freundlich und entgegenkommend behandelt. Es heißt Mut, Hoffnung, Orientierung und neue Einsicht vermitteln. All das steckt drin in dem Wort Parakaleo, Mut machen, ermutigen. Und letztlich ist damit gemeint, eine Begegnung, die die Art verändert, wie wir den nächsten Augenblick, den nächsten Tag oder vielleicht den Rest unseres Lebens erleben. So kraftvoll ist dieses Wort, Parakaleo. Eine Begegnung, die die Art verändert, wie wir den nächsten Augenblick erleben oder den nächsten Tag oder den Rest unseres Lebens. Für Paulus war diese Begegnung mit Jesus, dem Lebendigen, dem Auferstandenen, so eine ermutigende, verändernde Begegnung. Der Rest seines Lebens war nicht mehr derselbe wie vorher. Und nochmal, Paulus ging es vorher eigentlich in seinem Leben besser. Es war alles viel leichter, viel geordneter. Aber er hätte niemals tauschen wollen. Wie können wir in diesem Sinne ermutigen einander? Zunächst mal im Dasein. Das überhaupt wahrnehmen, erstmal eigene Schwäche wahrnehmen und zugeben, aber auch wahrnehmen, wenn andere leiden. Nicht weggucken, nicht weglaufen. Und nicht etwa billige Sprüche und Schulterklopfen, ach, das wird schon, sind echte Ermutigung. Ermutigen heißt, die Wahrheit aushalten. Ermutigen heißt vielleicht auch aushalten, dass wir sprachlos sind. Wir erleben in diesen Tagen Leid in Europa, das uns eigentlich sprachlos macht. Warum? Weil die meisten von uns aus einer Generation kommen, die Krieg, Sterben, vertrieben werden, Städte, die in Trümmern liegen, nicht kennen. Und eigentlich sind wir sprachlos. Und das ist nicht schlecht, auch mal sprachlos zu sein. Und nicht sofort mit irgendwelchen Worten das zuzukleistern. Viele Trauernde erzählen, dass ihnen nicht der formelhafte Trost geholfen hat, ach, das wird schon wieder, sondern dass da Menschen sind, die einfach da sind und aushalten. Wie können wir ermutigen? Wenn wir reden, dann lasst uns doch bestärken. Gutes sprechen. Ach, wir sind so gut darin, die Schwächen der anderen zu erkennen und zu benennen. Wir sind so gut darin, uns zu kritisieren. Natürlich nehmen wir wahr, was der andere falsch macht. Und dann reden wir darüber. Und wenn wir nicht den Mut haben, den betreffenden Personen das ins Gesicht zu sagen, dann sagen wir es Dritten. Und dann reden die mit Dritten und Vierten und Fünften darüber. Das ist nicht ermutigen, das ist zerstören. Wie kann man ermutigen? Manchmal muss man ja auch Unangenehmes beim Namen nennen. Manchmal muss man auch mal was kritisieren. Aber wenn man konstruktiv kritisieren will, dann tut man das zuallererst auf Augenhöhe. Dann tut man das nicht so, dass man sagt, ich bin der mit dem Durchblick und ich sage dir jetzt, was du falsch machst und was du besser machen müsstest. Sondern dann verstehen wir, dass wir genauso unsere blinden Flecken haben und Fehler machen. Und dann sagen wir, ich weiß, wie schwer das ist. Und oft scheitere ich auch daran. Aber vielleicht können wir es zusammen hinkriegen, dass es besser wird. Sie merken den Unterschied. Das ist ermutigend, reden. Und bitte, wenn ihr redet miteinander und übereinander, dann sagt viel, viel mehr Gutes und Positives und Bestärkendes als Kritisierendes. Reden auf Augenhöhe, das ermutigt. Und was auch ermutigt ist, wenn wir irgendwo eine Not, ein Problem sehen, praktisch anzupacken. Einfach mal zu helfen. Und deswegen ist es gut, wenn unsere Außenministerin am Bahnhof, wo die geflüchteten Kinder aus der Ukraine ankommen, Schokoriegel verteilt. Natürlich sind das tolle Bilder für die Presse. Natürlich ist das gut fürs eigene Image. Und trotzdem ist es nicht zynisch, weil es ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder treibt. Eine ungläubige Freude. Guck mal, da gibt's was geschenkt. Und manchmal sind es die kleinen Gesten, das kleine Anpacken, das kleine Helfen, was ermutigt. Sowas kostet Kraft. Und um ermutigen zu können, brauchen wir natürlich selbst Mut und Hoffnung. Dazu brauchen wir ein Fundament. Paulus findet dieses Fundament in seinem Glauben an den lebendigen Gott. Er findet es beim Vater der Barmherzigkeit, beim Gott der Ermutigung, so nennt er ihn. Weil das unseren Gott, unseren Herrn Jesus charakterisiert, dass er nicht vor der Dunkelheit wegläuft, sondern mitten hineinkommt. Jesus hat sich ganz investiert in diese Welt und in ihr Versagen, ihre Dunkelheit auch hinein. Und seitdem Jesus gekommen ist und uns gesagt und gezeigt hat, Gott ist da und er ist so da, wie ich das lebe und sage, seitdem können wir sagen, egal wie dunkel es bei uns aussieht, Gott ist da. Er ist nicht fern, er hat uns nicht vergessen, er wird uns nicht fallen lassen. Gott ist da und er hält die Wahrheit aus. Und er hat, wie dunkel es auch aussehen mag, Worte des Lebens. Und seine Worte machen einen Unterschied. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus ist hineingekommen in diese Welt, in das Schöne, aber eben auch in das Leiden, in die Dunkelheit. Und er ist durch Leiden und Sterben gegangen. Aber am Ende stand das Leben. Durch Leiden und Sterben ins Leben, das ist das Motiv, das Grundmotiv des Evangeliums, das Grundmotiv unseres Glaubens. Und das sagt Paulus hier. Er sagt, wir sind mit Jesus verbunden, wie in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Alles, was auf Jesus zutrifft, das trifft auch auf uns zu, auf seine Leute. Leiden und Sterben sind real, sind wirklich, aber nicht das Letzte. Wir sind nicht nur im Leiden mit Jesus verbunden, ja, das sind wir, sondern auch im Auferstehen. Menschen, die an Jesus glauben, die Jesus vertrauen, die ihm nachfolgen, die ihr Leben mit ihm gestalten, sind Menschen in einer Schicksalsgemeinschaft mit ihm. Und da ist Leiden ein Thema. Aber das letzte Wort hat das Leben. Und so sind wir als Christen Menschen verbunden mit Jesus und wir sind verbunden miteinander. Und diesen Kreislauf, den beschreibt Paulus hier. Wir sind verbunden im Leiden. Ich bin, so schreibt Paulus, verbunden im Leiden mit Jesus. Und ihr seid verbunden im Leiden mit mir. Aber ich ziehe auch meinen Trost aus Jesus und dem Leben, in dem ich auch mit ihm verbunden bin. Und dieser Trost, diese Ermutigung, die kann ich euch weitergeben. Deshalb, weil das das Grundmotiv ist, deshalb geht es beim Leben eines Christenmenschen nicht um das kleine, persönliche, unangefochtene Glück. Das ich euch und ihnen allen gönne und mir selber auch wünsche. Aber darum geht es im Kern nicht. Es geht um mehr, um viel, viel mehr, um etwas viel Größeres und Schöneres. Am 15. Juli 1942 schrieb Sophie Scholl aus der Widerstandsgruppe Weiße Rose, sie ist uns allen bekannt, in ihr Tagebuch: Mein Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, öffne doch mein kaltes Herz. Nimm dich meiner an und tue mit mir nach deinem guten Willen. In welchem Zusammenhang schreibt sie das? Sie war als Mädchen im Bund deutscher Mädel zunächst ganz begeistert vom Nationalsozialismus. Aber sie war auch Christin. Und sie hat bald gemerkt, da ist was faul. Und hat gemerkt, da kann ich nicht mitlaufen. Und ist so in den Widerstand gekommen. Aber dieser Widerstand bedeutete für sie Leiden, Entbehrungen, Schwierigkeiten, die sie sonst nicht gehabt hätte. Aber sie hat selbst in tiefster Not darum gerungen, dass Gott sie ermutigt. Und sie hat Ermutigung gefunden durch andere, ihre Familie oder Freunde. Ein halbes Jahr, nachdem sie diese Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, geschrieben hat, wurde sie hingerichtet, gemeinsam mit ihrem Bruder Hans. Und wäre der Sinn ihres Lebens das kleine persönliche Glück gewesen, dann wäre ihr Leben einfach nur gescheitert. Aber da war etwas Tieferes, etwas Größeres. Heute heißen Schulen nach den Geschwistern Scholl. Warum? Weil eine Ermutigung, eine Inspiration von ihnen ausgeht. Diese Inspiration, die sagt, da ist mehr im Leben. Und das kann Trost bringen, uns selber und in diese Welt hinein. Und das ist es, worum es in unserem Leben im tiefsten geht. Dass wir Trost und Ermutigung finden und sie hinaustragen in diese Welt. So wie das Leben der Geschwister Scholl einen Unterschied gemacht hat, von dem wir bis heute reden. So können wir, klein oder groß, das weiß Gott, wie das wird, einen Unterschied machen. Wenn wir Menschen sind, die ermutigen, weil sie getragen sind von einer lebendigen Hoffnung. Das brauchen wir, liebe Geschwister. Jesus sagt, ich sende euch. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt nicht, los Jungs, macht sie alle platt. Und er sagt auch nicht, seht mal zu, wie ihr so durchkommt. Ich werde schon dafür sorgen, dass ihr euch immer wohlfühlt. Nein, er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Aber ich bin auch bei euch. Und wenn ihr leiden müsst, dann ist dieses Leiden niemals sinnlos, wenn ihr getragen seid von eurem Vertrauen auf mich. Es gibt dann auch kein sinnloses Leben. Das wünsche ich uns, Ihnen und mir, in schwierigen Zeiten, in all dem, was es an Leid in unserem eigenen Leben und uns um uns herum gibt. Dass wir getragen sind von der Hoffnung, dass da mehr ist. Und dass diese Hoffnung auf das Leben, das bei Gott ist, so stark ist, dass es alle Angst und alle Kraftlosigkeit überwinden kann. Das schenke Gott. Amen.